ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Geschieden, geköpft, gestorben. Geschieden, geköpft, überlebt. Dieser Merkspruch fasst die Schicksale der 6 Frauen von König Heinrich VIII. Kurz und knapp zusammen. Die Geschichte dahinter ist etwas länger. Sie beginnt mit einem jungen, charismatischen Hoffnungsträger, der den englischen Thron besteigt, und endet mit einem fettleibigen Tyrannen, der über Leichen thront. Auf diesem Weg bricht Heinrich VIII. Mit dem Papst und verändert sein Königreich damit für immer. Heinrich ist eigentlich nicht für die große Politik an der Spitze Englands bestimmt. Sein Weg beginnt an einem folgenreichen Novembertag 1501. Da ist er erst 10 Jahre alt, aber schon hochgewachsen. An diesem Tag hat er eine bedeutende Aufgabe. Er führt in der St. Pauls-Kathedrale im Herzen von London die Braut Katharina von Aragon zum Altar. Langsam gehen die beiden an der Hochzeitsgesellschaft vorbei bis ganz nach vorne. Es ist aber nicht Heinrichs Hochzeit. Vorne am Altar wartet sein großer Bruder, Arthur Tudor, denn er ist der Prince of Wales und damit der englische Thronfolger. Kronprinz Arthur und die spanische Prinzessin Katharina heiraten an diesem Novembertag, auch wenn der Bräutigam etwas kränkelt. Nach nicht mal 5 Monaten Ehe stirbt Arthur mit 15 Jahren, möglicherweise an Tuberkulose oder am Schweißfieber. Damit rückt Heinrich als zweitgeborener Sohn in der Thronfolge nach. Erst 2 Jahre später bekommt er offiziell den Titel Prince of Wales. Für Sabine Appel, der Autorin der Biografie Heinrich VIII., der König und sein Gewissen, ist diese lange Übergangszeit bezeichnend.
Für den Vater war er tatsächlich nur die zweite Wahl, er war ja auch der Zweitgeborene. Für den Vater Heinrich VII. War es eine immense Enttäuschung, dass dieser Hoffnungsträger Arthur, der Erstgeborene, starb. Und Heinrich VII. Hatte immer so einen Vorbehalt diesem vielschrötigen und vitalen Sohn gegenüber, weil er sicherlich auch nicht ganz zu Unrecht der Meinung war, der neigte zur Maßlosigkeit.
Nach dem Tod seines Bruders Arthur soll nun Heinrich die spanische Prinzessin Katharina von Aragon heiraten. Es gibt nur ein Problem. Die Kirche verbietet eine Ehe zwischen Schwager und Schwägerin, wenn die erste Ehe vollzogen wurde. Katharina beteuert allerdings, dass sie nicht mit Arthur geschlafen habe und nach wie vor Jungfrau sei. Der Papst ermöglicht schließlich die Ehe mit einem Dispens, einer Ausnahme und mit der interessanten Formulierung, die Ehe zwischen Katharina und Arthur sei vielleicht vollzogen worden. Aber noch ist Heinrich zu jung, um tatsächlich zu heiraten. Ein paar Jahre später ist Heinrich zu einem sportlichen, agilen jungen Mann herangewachsen. Der 17-Jährige macht auf dem Turnierplatz eine glänzende Figur und besiegt in den meisten Sportarten seine Gegner. Gleichzeitig ist er wissenshungrig. Er genoss eine ausgezeichnete humanistische sowie theologische Bildung. Nun spricht er fließend Latein und Französisch. Doch es fällt auf, wenn Heinrich seinen Willen nicht bekommt, ist er schnell wütend und impulsiv. Vieles davon nimmt er mit ins Erwachsenenalter.
Er war die Lebenslust selbst, er war charismatisch, er war vital, er feierte gerne Feste, er tanzte gerne, er ging auf die Jagd, er war extrem sportlich, schlug alle seine Gegner und er war ein Hoffnungsträger, auch für das englische Volk. Sein Vater hatte ein völlig anderes Naturell, der war extrem geizig, extrem reserviert und Heinrich war das absolute Gegenteil.
Heinrichs Vater, der geizige Heinrich VII., stirbt im April 1509 und hinterlässt seinem Sohn eine volle Staatskasse. 3 Tage nach dem Tod seines Vaters wird der 17-jährige Heinrich zum neuen König Heinrich VIII. Proklamiert. Zur Überraschung vieler heiratet Heinrich, so wie es sein Vater geplant hatte, die 6 Jahre ältere Katharina von Aragon, aus Liebe. Zur Krönung zieht das Königspaar durch die Londoner Innenstadt nach Westminster ein. Heinrich reitet in karmesinrotem Samt durch die Straßen, Katharina trägt weißen Satin und wird in einer Sänfte getragen. In der Westminster Abbey wird das Paar schließlich gekrönt. Vor dem Erzbischof von Canterbury schwört Heinrich:
Er gelobe, die Gesetze zu achten und Gerechtigkeit walten zu lassen, Gott zu dienen, seine Kirche zu stärken und zu verteidigen, Frieden und Eintracht nach Macht und Möglichkeit zu erhalten.
Er bekräftigt seinen Schwur.
Ich gelobe es.
Der junge König interessiert sich nicht besonders für die Regierungsgeschäfte seines Königreichs. Lieber verbringt er seine Tage auf der Jagd, auf dem Turnierplatz oder mit Tanz und Musik. Er selbst komponiert auch. In seinem bekanntesten Lied »Pastime with Good Company« singt er von guter Gesellschaft und seiner Lebenslust.
Pastime with good company, we love and shall until I die.
Heinrich war der Überzeugung, er, der König, müsse Spaß haben. Ansonsten würde er freudlos und geizig wie sein Vater. Also, sein Vergnügen diene dem Staat. Bei all dem Vergnügen bleibt natürlich kaum Zeit für die Regierungsgeschäfte. Um die kümmern sich seine Staatsräte und ein besonders ehrgeiziger Kleriker. Die Rede ist von Thomas Wolsey. Der Metzgersohn Wolsey hatte sich aus einfachen Verhältnissen hochgearbeitet. Er gilt als Macher, der für Heinrich die Dinge regelt, statt ihn mit lästigen Staatsgeschäften zu behelligen. Unter Heinrich steigt Wolsey bis zum Kardinal auf. Als Lord Kanzler führt er die Geschicke des Königreichs und bündelt alle Macht bei sich. Im internationalen Schriftverkehr wird allmählich die Formulierung »der König und der Kardinal« gebräuchlich. Es ist bald nicht mehr ganz klar, ob Wolsey nur die rechte Hand des Königs ist oder insgeheim schon selbst die Krone trägt.
Also Heinrich war sehr, sehr leicht zu manipulieren, weil er sehr eitel war, eine narzisstische Persönlichkeitsstruktur hatte. Und wenn immer seine Staatsmänner an seiner Seite ihn nur mit der richtigen Sprache und mit den richtigen Argumenten beeinflussten, dann konnten sie sehr viel bei ihm durchsetzen. So war das bei Wolsey jahrelang.
Als Königin Katharina einen Sohn zur Welt bringt, wird der natürlich, wie sein Vater, Heinrich genannt. Katharina zu Ehren wird ein legendäres Turnierfest veranstaltet. König Heinrich führt als prächtiger Ritter Kunststücke mit seinem Pferd auf und küsst zu guter Letzt seine Königin auf liebevolle Weise. Doch das Glück hält nicht lange an. Der kleine Kronprinz stirbt nach wenigen Wochen. Von da an ist nichts mehr, wie es war. Es folgen Fehl- und Totgeburten, plötzlicher Kindstod. Ein Lichtblick ist die Geburt von Prinzessin Maria, der späteren Königin Maria der Ersten. Heinrich zeigt das kleine Töchterchen stolz auf seinem Hof herum, sieht sie aber nicht den Thron besteigen. Vielmehr hofft er weiter auf einen männlichen Thronfolger.
Wenn es diesmal ein Mädchen ist, werden mit Gottes Segen noch Jungen folgen.
Doch so kommt es nicht. 2 Jahre später bekommt Königin Katharina mit 33 Jahren ihr letztes Kind. Wieder eine Tochter, die kurz danach verstirbt. In 9 Jahren Ehe war Katharina mindestens 7-mal schwanger, mit fast ausnahmslos tragischem Ende. Prinzessin Maria ist das einzige Kind, das überlebt. Für Heinrich ist ein männlicher Erbe nach wie vor essentiell, weil seine junge Dynastie so zerbrechlich ist. Er ist erst der 2. Tudor auf dem englischen Thron. Sein Vater hatte die Krone mit eher dürftigem Erbanspruch auf dem Schlachtfeld gewonnen. Die Dynastie ist also alles andere als gefestigt. Eine weibliche Thronnachfolge durch seine Tochter Maria wäre zwar möglich, aber riskant. Wenn eine englische Königin einen ausländischen Adeligen heiraten und sich ihm, wie es Tradition war, unterordnen würde, würde das England international schwächen. Eine Hochzeit mit einem englischen Adeligen könnte hingegen zu Unruhen im heimischen Adel führen.
Er hat sicherlich keine Zweifel an der Regentschaftsfähigkeit von Frauen gehabt. Nur wollte er aufgrund der Fragilität seiner Dynastie einfach lieber auf der sicheren Seite stehen. Und daher war eben dieser männliche Thronerbe so wichtig.
Katharina und Heinrich führen eine liebevolle Beziehung, intellektuell auf Augenhöhe. Trotzdem ordnet sich Katharina pflichtbewusst unter. Doch nach all den Tod- und Fehlgeburten ist die Königin ausgelaugt und altert schnell. Für den 6 Jahre jüngeren Heinrich ist sie immer weniger attraktiv. Nach mehreren Affären hat Heinrich nur noch Augen für eine ganz bestimmte Frau. Es ist nicht seine Königin, sondern eine ihrer Hofdamen, Anne Boleyn. Sie ist jünger, hat dunkles Haar und schwarze Augen, in die sich Heinrich verliebt. Doch es ist nicht nur Annes Schönheit, die Heinrich reizt. Es ist ihre Ausstrahlung, ihr scharfer Wortwitz, ihre außergewöhnlich herausfordernde Art. Im Gegensatz zu ihrer Schwester, die zuvor eine Affäre mit Heinrich hatte, lässt Anne Boleyn sich nicht einfach zu seiner Mätresse machen. Sie hält Heinrich auf Distanz, schläft nicht mit ihm und macht ihm klar, dass sie nur als Ehefrau zu haben ist. Das ist der König nicht gewohnt und es treibt ihn nur noch mehr an. Er schreibt flehende Liebesbriefe an Anne.
Ich flehe euch an, mich wissen zu lassen, wie es um eure Absichten in Beziehung auf die Liebe zwischen uns beiden bestellt ist. Ich muss unbedingt eine Antwort haben. Bin ich doch nun schon seit einem vollen Jahr vom Pfeil der Liebe getroffen und immer noch nicht in Gewissheit darüber, ob ich zurückgewiesen werde oder ob es mir gelingen wird, einen Platz in eurem Herzen zu finden.
Während Heinrich in Anne verliebt ist, beginnt er an seiner Ehe mit Katharina zu zweifeln. Er erzählt seiner rechten Hand, Kardinal Wolsey, dass er in Sünde lebe, weil er Katharina, die Witwe seines verstorbenen Bruders Arthur, geheiratet habe. Der gläubige und theologisch gebildete Heinrich zitiert aus der Bibel.
Wenn jemand die Frau seines Bruders nimmt, so ist das eine abscheuliche Tat. Sie sollen ohne Kinder sein, denn er hat damit seinen Bruder geschändet.
Einer von Heinrichs Gelehrten erklärt ihm, dass mit Kinder eigentlich Söhne gemeint seien, ohne die er nach dem Bibelvers sein sollte. Das ist für Heinrich die Erklärung dafür, warum in all den Jahren keiner seiner Söhne das Säuglingsalter überlebt hat. Es ist Gottes Strafe. Und nebenbei ist es auch genau das, was er hören will. Seine Ehe mit Katharina sei Sünde und müsse deswegen annulliert werden. Einer Ehe mit seiner neuen Liebe Anne Boleyn sollte also nichts im Weg stehen. Als Heinrich seiner Frau Katharina kurz und knapp erklärt, dass er ihre Ehe annullieren lassen wolle, bricht sie in Tränen aus. Ihre Antwort ist trotzdem ein entschlossenes Niemals. Damit beginnt eine jahrelange Fehde zwischen Heinrich, Katharina und dem Papst. Denn der soll, geht es nach Heinrich, die Ehe des Königspaars annullieren. Doch die ganze Sache scheint moralisch und theologisch fragwürdig. Und so stellt sich das Volk hinter seine treue Königin Katharina. Auch international isoliert sich Heinrich mit seinen Eheplänen. Wie immer soll Kardinal Wolsey die Dinge für Heinrich regeln. Doch in diesem Fall soll es nicht gelingen. Als sich nach Jahren abzeichnet, dass der Papst die Ehe nicht annullieren wird, bekommt die Beziehung zwischen Heinrich und Wolsey Risse. Wolsey, der vom Metzgerssohn zum Kardinal und zur rechten Hand des Königs aufgestiegen war, sollte tief fallen. Tatsächlich hatte Wolsey ein gewaltiges Vermögen angehäuft. Seine Einkünfte sind mit denen der Krone vergleichbar, nur ohne deren Ausgaben tragen zu müssen. Auf einmal sieht Heinrich, dass Wolsey hinter seinem Rücken die Fäden zu eigenmächtig gezogen hatte. Er untergräbt seine Autorität und versagt dabei, seine Eheannullierung in Rom durchzubekommen. Wolsey wird all seiner Ämter enthoben. Als er danach immer noch versucht, Einfluss zu nehmen, wird er wegen Hochverrats angeklagt. Auf dem Weg zu seiner sicheren Exekution stirbt des Königs gefallener Kardinal eines natürlichen Todes. Sein Platz als Lordkanzler wird vom humanistischen Intellektuellen Thomas Morus eingenommen. Der Papst indes will Heinrichs Ehe mit Katharina nach wie vor nicht annullieren. Schlimm für Heinrich, denn trotz dieses Zwists ist der theologisch gebildete König Katholik durch und durch. Gegen die Thesen des Reformators Martin Luther schrieb er zuvor mit einem eigenen Buch an. Luther ging in seiner Gegenschrift auf dieses Buch Heinrichs kaum ein, nannte ihn König Heinz und nahm ihn als Hobbytheologen nicht ernst.
Was ist's, dass ein Esel will den Psalter lesen, der nur zum Sacktragen gemacht ist?
Der Katholik Thomas Morus geht als neuer Lordkanzler hart gegen lutherische Ketzer im Land vor. Er lässt Protestanten verfolgen und hinrichten. Heinrich lässt ihn gewähren, obwohl sich immer mehr abzeichnet, eine Eheannullierung ist nicht mit dem Papst, sondern nur mit den Protestanten zu machen. Doch Heinrich sieht sich immer noch als Verteidiger des Heiligen Stuhls, wenn nur Papst Clemens VII. Nicht so stur wäre. Als Heinrich nach 6 langen Jahren immer noch nicht seine liebe Anne Boleyn heiraten kann und er immer noch keinen männlichen Erben hat, verliert er die Geduld. Er unterwirft den englischen Klerus und beansprucht für sich den Titel Oberhaupt der Kirche von England. Ein Novum, das letztlich zum Bruch mit Rom führt. Thomas Morus wirft seine katholischen Überzeugungen nicht so einfach über Bord und legt sein Amt als Lordkanzler nieder. Heinrich aber entfernt sich Schritt für Schritt von Rom und löst sich später mit dem Act of Supremacy endgültig vom Papst. Den Protestanten gegenüber bleibt er kritisch eingestellt.
Wenn man einmal die Macht des Papstes in Frage stellt, irgendwann stellt man auch die Macht der weltlichen Herrscher und damit die königliche Autorität in Frage. Also schon aus diesem Grund war ihm die protestantische Bewegung zutiefst suspekt und er hat sich ihr auch im Grunde genommen nie angeschlossen, auch nicht, als er dann den Bruch mit Rom vollzog.
Der Ehe mit Anne Boleyn steht nun aber nichts mehr im Weg. Die beiden schlafen zum ersten Mal miteinander und heiraten heimlich. Der neue Erzbischof von Canterbury, Thomas Cranmer, erklärt Heinrichs Ehe mit Katharina von Aragon für ungültig. Gleichzeitig bestätigt er die Ehe mit Anne Boleyn, die kurz darauf in London feierlich zur neuen Königin gekrönt wird. Mit Königin Anne hat Heinrich eine Frau an seiner Seite, die gerne Reformationsliteratur liest. Gleichzeitig gewinnt ein Mann, der als der Architekt der englischen Reformation bekannt ist, immer mehr Einfluss. Thomas Cromwell. Cromwell kommt, wie wohl sie zuvor, aus einfachen Verhältnissen und arbeitet sich zu Heinrichs neuer rechter Hand empor. Er definiert für Heinrich Hochverratsgesetze. Als Hochverrat gilt von nun an,
böse Wünsche und Absichten zu formulieren, in Wort und Schrift oder in Bild, die dem König, der Königin und den gegenwärtigen Thronerben gelten.
Außerdem ist es nun verboten, den König einen Ungläubigen oder Tyrannen zu nennen. Der Pragmatiker Cromwell setzt weitreichende Reformen im Königreich durch. Er lässt nach dem Bruch mit Rom die Klöster auflösen. Abertausende Nonnen und Mönche werden daraufhin heimatlos und streifen durch das Land. Gegen die Umwälzungen im Königreich regt sich im Norden Widerstand. Als sogenannte Pilgerfahrt der Gnade rebellieren Katholiken gegen den König. Heinrich antwortet erst mit Beschwichtigung und schließlich mit Hinrichtungen. Denn auch wenn Heinrich kein Protestant wird, das Vermögen der aufgelösten Klöster nimmt er gern.
Also ich denke, man kann von Reformation bei Heinrich dem VIII. Noch gar nicht sprechen. Er löste sich von Rom. Das ist das Faktum. Ich denke, man kann im eigentlichen Sinne, im Sinne einer Reformation, erst unter seiner Tochter Elisabeth sprechen.
Königin Anne bringt bald ein gesundes Kind zur Welt. Zu Heinrichs großer Enttäuschung ist es ein Mädchen. Elisabeth, die spätere Königin Elisabeth I. Nach all den Jahren ist Anne endlich seine Königin. Doch der ersehnte, für seine Dynastie so wichtige männliche Thronfolger bleibt weiterhin aus. Heinrich dachte, nachdem er die in seinen Augen sündige Ehe mit Katharina hinter sich gelassen hatte, müsste er jetzt Gottes Segen für einen Sohn haben. Annes herausfordernde Art, die Heinrich anfangs so fasziniert hat, provoziert ihn bald immer mehr. Sie maßregelt ihn in aller Öffentlichkeit und ist ihm dabei rhetorisch überlegen. Sie sieht über seine Affären nicht einfach hinweg, wie es Katharina zuvor tat. Sie flirtet mit anderen, was den Nachwuchs potenziell delegitimiert. Und sie macht sich über den König und ihn als Liebhaber lustig. Ihr wird schließlich vorgeworfen, dass sie den König betrogen habe, was unwahrscheinlich ist. Trotzdem ist es ihr Ende.
Heinrich hatte für Anne das Land umgestoßen. Er hatte das Land von Rom gelöst. Er hatte eine unfreiwillige Reformation angezettelt. Und nun hatte diese Frau auch ihre Rolle nicht erfüllt. Also er musste sich dann eben wirklich die Frage stellen, ist er auch da in die Irre geleitet worden und muss er sich aus dieser Ehe auch wieder lösen? Und am Ende endete das eben für die Königin tödlich auf dem Schafott.
Auf dem Gelände des Tower von London wird Anne Boleyn am 19. Mai 1536 mit dem Schwert enthauptet. Sie war knapp 3 Jahre Königin von England. Nur 11 Tage später heiratet Heinrich Annes Hofdame Jane Seymour. Mit ihr bekommt er endlich seinen lang ersehnten Kronprinzen, der Heinrich später als Eduard VI. Auf den Thron folgt. Doch Heinrichs Glück hält nicht lange, als Königin Jane kurz darauf im Wochenbett stirbt. Seine 4. Ehe mit Anna von Kleve lässt er nach einem halben Jahr wieder annullieren. Seine 5. Frau, Catherine Howard, lässt König Blaubart nach knapp 2 Jahren wegen Ehebruchs enthaupten. Seine 6. und letzte Frau, Catherine Parr, überlebt ihn. Der späte Heinrich wird von chronischen Schmerzen geplagt. Bei einem Turnierunfall hatte er sich am Bein verletzt, sodass er kaum noch stehen kann. Die Wunde verheilt nicht und durch den Bewegungsmangel und seinen maßlosen Appetit wiegt der König zuletzt über 160 Kilo. Als fettleibiger Tyrann thront er auf einem Leichenberg. Unter seiner Herrschaft sollen 70.000 Hinrichtungen durchgeführt worden sein. Heinrich nimmt unberechenbare und grausame Züge an. An seinem Sterbebett traut sich kaum einer, ihm zu sagen, dass sein Ende naht. Als ihn doch jemand fragt, ob er die letzte Beichte ablegen wolle, verlangt er nach Erzbischof Cranmer. Aber vorher wolle er noch ein bisschen schlafen.
Und dann, wenn mir danach ist, werde ich euch darüber benachrichtigen.
Das waren die letzten Worte von Heinrich dem 8., einem König, der sein Land wie kaum ein anderer geprägt hat. Sein Bruch mit Rom zieht eine unfreiwillige Reformation nach sich, an deren Ende die heutige Kirche von England steht. Dieser Bruch mit Rom und dem Kontinent legte einen wichtigen Grundstein für die englische Identität.
Pascal Meyer erzählt die Geschichte von König Heinrich dem 8. In der nächsten Generation wird seine Tochter, Königin Elisabeth I., in heftige Konkurrenzkämpfe mit dem spanischen König Philipp II. Geraten. Damit beginnt auch das berühmte Zeitalter der Piraten und Freibeuter auf den Weltmeeren. Wenn ihr mehr darüber hören wollt, empfehlen wir die Staffel Piraten im Podcast Alles Geschichte. Finden könnt ihr Alles Geschichte in ARD Sounds und wo es sonst noch Podcasts gibt. Den Link haben wir auch in die Shownotes gesetzt.